Ich begrüße heute ganz herzlich Susanne Leithoff in Wiesbaden, im schönen Wiesbaden.
Hallo, liebe Barbara.
Ja, Susanne Leithoff leitet eine Organisation, die sich mit, also ein Institut, das sich mit gesunder Organisationsentwicklung befasst. Und das schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg und viel Werf, die du in deine Arbeit einbringst. Und wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Gut. Und deswegen freue ich mich jetzt, dich mal in einer anderen Rolle kennenzulernen, nämlich als Interviewpartnerin. Und ich würde dich gerne einfach mal fragen, das Thema Wandel in den Unternehmen und Organisationen, mit denen du arbeitest, steht ja im Moment absolut im Vordergrund. Gibt es da auch so etwas wie ein Bewusstsein dafür, dass es da etwas vielleicht vergeht, also vergänglich ist?
Also zu dieser Frage fallen mir jetzt ganz viele Aspekte ein. Vielleicht darf ich das ein bisschen rahmen erstmal. Weil wir sind ja in einer enormen Wandlungsdynamik, nicht nur in unseren Organisationen, sondern einfach in der Welt. Und warum mir das Thema so am Herzen liegt und warum ich da auch so engagiert drin bin, ist, weil ich glaube, dass Organisationen die wichtigste Erfindung der Menschheit sind. Und wenn wir ehrlich sind, nichts auf diesem Planeten, nichts Gravierendes auf diesem Planeten entschieden wird, ohne dass eine Organisation irgendwie dahinter steht. Also die Entscheidungen fallen in Organisationen. Und wenn wir nochmal auf Organisationen auch gucken im Sinne von Unternehmen oder Organisationen als Arbeitgeber, dann ist das der Punkt oder der Raum, wo wir als Individuen in Bezug zu dem, was in der Welt passiert, irgendwie diesen Verstoffwechslungsprozess haben. Dafür spreche ich von Schulen, von unserem Gesundheitswesen, von unseren Verwaltungen, aber eben, ich sage mal, auch je nachdem, wo wir unseren Arbeitsplatz haben. So, und da nun die Welt so stark im Wandel ist, sind natürlich auch Organisationen im Wandel und mit Organisationen muss sich auch der Mensch wandeln. Und ich glaube, das ist auch nichts Neues, aber die Dynamik, in der das Neue entsteht, hat sich exponentiell einfach verdoppelt und verdreifacht.
Darf ich mal eine Zwischenfrage fragen? Organisationen erleben ja ständige Transformationsprozesse oder Wandlungsprozesse, um es mal etwas bescheidener zu formulieren, die von den großen Wirtschaftsberatungsgesellschaften angestoßen werden, bei denen man immer wieder feststellt, dass die sogenannten Umstrukturierung, Restrukturierungsmaßnahmen eher daneben gehen, als dass sie erfolgreich sind. Also von den vielen, vielen Maßnahmen, die wohl an den Menschen überwiegend vorbeigemacht werden, das ist eine These, kannst du was zu sagen, sind die wenigsten, oder ja, also ich habe so Zahlen in Erinnerung von 40, 50%, die eigentlich keinen Erfolg haben. Das ist aber schon seit Jahrzehnten im Gange. Was ist jetzt der Fall? Macht man jetzt noch mehr desselben? Oder gibt
Naja,
es...
wir haben ja noch nicht so richtig verstanden, was das Neue denn sein könnte. Also wie man
Genau.
anders mit dem Wandel umgeht. Also einfach, weil erstens, der Wandel verläuft viel schneller, in einer viel höheren Komplexität. Und das, was man mit den bewährten Steuerungsinstrumenten versucht hat, in den Griff zu kriegen, also zu gucken, dass man möglichst effizient ist, dass man Ziele definiert, dass man Dinge plant, dass man das, wie gesagt, möglichst effizient, das heißt mit maximalen Output, mit minimalem Input generieren möchte.
Also die Rendite möglichst hoch.
Genau. Und das hat, ich sage mal, diese Beratungsunternehmen gehen da dran auf eine sehr, 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 ich sage mal, über die äußeren Strukturen. Und das funktioniert halt nicht mehr, weil die Wandlungsdynamik so schnell ist, dass man ja im Prinzip heute gar nicht planen kann. Die Welt hat sich morgen schon so verändert. Das heißt, das, was wir jetzt planen, passt vielleicht morgen gar nicht mehr. Und wenn du sagst, das war schon immer so, ja, wir haben bisher sind wir mit Transformationen so angegangen, dass man ein Ziel definiert hat, nach den Parametern, die ich gerade benannt habe. Dann hat man einen Plan, einen Transformationsplan, eine Architektur aufgestellt und hat geguckt, wie man von A nach B kommt. Und dann hieß es immer, dann müssen die Menschen irgendwie mitgenommen werden.
Genau.
So, mit dem Ziel natürlich, dass man hinterher die Organisation auf ein moderneres, neueres, effizienteres Niveau bringt. So, das funktioniert aber so insofern nicht mehr. Oder sagen wir so, weil du sagst, das war auch früher immer, hat auch früher eigentlich nicht so gut funktioniert. Ja, das stimmt, weil wenn ich jetzt versuche, etwas zu verändern, mit jeder Veränderung, die ja eine Lösung für ein vermeintliches Problem ist, was ich in der Organisation habe, ich will ja was entwickeln, schaffe ich mir das nächste Problem. Das heißt, die Lösung ist gleichzeitig auch immer das Problem.
Und das war schon,
Das war schon immer so. Nur wenn das zeitlich nicht so dicht beieinander liegt, dann merke ich natürlich erst, ich sage mal, nach einem Jahr oder nach 2 oder nach 5 Jahren, ne, dass wir, also das, was wir hier gewollt haben, funktioniert nicht so, weil ich ganz viele Kollateraleffekte mir in der Organisation eingefangen habe.
genau. Also zum
So.
Beispiel, dass die Mitarbeiter mit neuer Technik nicht klarkommen,
Genau,
dass
genau.
eine Arbeitsverweigerung entsteht oder was auch immer.
Ja, oder ich finde nicht Arbeitsverweigerung,
Ja,
das ist
oder
kollektive Abwehrroutine, nennen wir das, dass
ja.
Menschen versuchen, das Alte auch zu bewahren, was ja sehr gut funktioniert hat. In dem Moment, wo du was veränderst, destabilisierst du auch eine Organisation. So, das muss man. Und du ziehst dir, wie gesagt, neue Kollateraleffekte rein, die du gar nicht haben willst. Wenn man aber so lieb verliebt ist in seine Transformation, also so Beratungsfirmen, die sind dann ganz verliebt natürlich in ihre Ansätze, kriegen die das gar nicht mit, die können das gar nicht sehen, was das an Nebeneffekten hat, die man nicht haben wollte. Und deswegen werden die auch viel zu spät erkannt und bearbeitet.
Und die Beratungsfirma ist schon wieder beim nächsten Kunden.
Die ist schon wieder beim nächsten Kunden, genau. Aktuell sind wir in ganz vielen Wandlungsdynamiken. Also vielleicht nochmal, was hat sich in der Gegenwart verändert? Also die Wandlungsdynamik ist viel schneller, in einer viel höheren Komplexität. Das heißt, diese Veränderungs- und Transformationsprojekte, die überlagern sich. Eigentlich müssten wir die Digitalisierung schon bewältigt haben, die Dekarbonisierung schon bewältigt haben und so weiter. Ja, also diese Anpassung, jetzt kommt schon KI um die Ecke, bei gleichzeitig sich sehr stark verändernden Marktbedingungen auf diesem globalen Markt. Plötzlich ist Krieg an vielen Stellen auf diesem Planeten. Die verändern einfach die globale Wirtschaft. Und ein Unternehmen tut sich unglaublich schwer, sich da auf entsprechend auszurichten, weil Zukunft weniger planbar ist denn je. So,
Okay.
gleichzeitig stecken wir in diesen ganzen Wandlungsthemen, die sich überlagern und ziehen uns dabei ununterbrochen neue Kollateraleffekte rein. Und eigentlich geht es nicht, gar nicht mehr, oder ich sage mal, es geht um Wandel, ja, aber es geht im Prinzip um Gegenwartsbewältigung im Wandel. So.
Okay, das ist jetzt ein starkes Wort und ein neuer Begriff. Was heißt es denn Gegenwartsbewältigung? Ist da überhaupt kein visionäres Element mehr drin? Ist das nur noch muddling through, so nannten das früher, also durchwursteln? Ist das nur noch durchwursteln oder gibt es so etwas wie eine Möglichkeit, doch innezuhalten und mal zu gucken, ja, wo sind wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich, what is at stake? Was ist denn eigentlich los?
Ja, genau. Was ist eigentlich los? Und für mich ist das überhaupt kein Widersatz, kein Gegensatz, sondern Gegenwartsbewältigung heißt, ich habe keine andere Chance, als mal innezuhalten und mich nicht die ganze Zeit nur durchzuwursteln und versuchen, den nächsten Kollateraleffekt irgendwie auszuhalten oder abzufedern oder dafür jetzt eine schnelle Lösung zu kreieren, die dann wieder einen Rattenschwanz an Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, das heißt, wir haben gar keine andere Chance, als anzuhalten, uns zu vergegenwärtigen, wo die Organisation und Organisation, vielleicht um das auch mal zu sagen, ist nichts anderes, also um eine basale Definition mal von Organisation zu geben. In einer Organisation vereinbaren mehrere Menschen miteinander eine Wertschöpfung in die Welt zu kriegen, die einer alleine nicht auf die Kette kriegt. Das
Also
heißt,
es ist eigentlich eine sehr, sehr gemeinschaftlich verbundene Vision.
Kollaboration.
Ja.
Also Organisation ist nur die Frage, ob Kollaboration gelingt, mit dem Ziel, eine Wertschöpfung in die Welt zu kriegen. Ich sage mal, im Krankenhaus ist das stationäre Gesundheitsversorgung. In der Schule sollen irgendwie was wie starke Kinder mit gebildete, starke Kinder rauskommen. Ich sage mal, Mercedes verkauft Autos. Ja, und vielleicht auch so, dass die auch Zukunft den Planeten nicht ruinieren. Ja, also das ist die Wertschöpfung und Menschen vereinbaren miteinander eine Wertschöpfung in die Welt zu kriegen, die einer allein nicht auf die Kette kriegt. Also wir sprechen über kollaboratives Geschehen mit der Ausrichtung auf etwas, was durch diese Organisation in die Welt kommen soll.
Genau, so. Und jetzt sagst du, es geht gar nicht mehr anders, als innezuhalten. So, mal ganz salopp gefragt, triffst du da auf Bereitschaft, innezuhalten, oder wird von dir erwartet, jetzt als Organisationsexpertin und Entwicklerin, dass du ihnen sozusagen das Rad noch ein bisschen schneller drehst?
Ja, das geht ja nicht. Aber was, also was man, das, wenn wir über Bewusstsein sprechen, ist das Erste, dass man sich bewusst werden muss, an welchen Stellen haben wir solche Dysfunktionen uns eingehandelt? Ja, was ist so dysfunktional geworden im Laufe der Zeit, dass wir jetzt quasi im Lock-in stecken? Und das ist der Fall in ganz vielen Organisationen. Da geht nichts mehr. Haben sich so festgefräst, ja, dass die an der Stelle relativ unbeweglich sind. So, und mit all den Instrumenten, die sie etabliert haben, wie Controlling, wie Planung und so weiter, Soll-Ist-Abgleiche, die greifen nicht mehr. Damit kannst du keine Organisation mehr steuern. Das heißt, in diesem, wir stecken fest, wir sind im Login und wir haben keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, kann man ja gar nichts anderes machen, als das Rad mal anzuhalten und miteinander drauf zu schauen, was gelingt uns, wo sind wir top, was schaffen wir gut, was nur so mittel und was kriegen wir überhaupt gar nicht mehr auf die Spur, wo haben wir echten Entwicklungs- und Handlungsbedarf. Und diese Vergegenwärtigung geht ja nur, indem man innehält. Und wenn man mich holt, ist natürlich schon was im Argen. Also da braucht man ja schon Unterstützung. Ja, solange alles supi läuft, holt man ja mich in der Regel nicht. Aber ich gucke dann mit Organisationen, mit Unternehmen, mit Führungskräften, teilweise aber auch mit den Teams, auch teamübergreifend, dahin, wo steht ihr? Gegenwartsanalyse heißt das. Wo steht ihr aktuell? Um dann natürlich zu gucken, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist eure Wertschöpfung? Ich bin immer erstaunt.
Langsam, langsam, langsam. Jetzt, mich interessiert dieses Hingucken.
Ja.
Also wir kennen ja diese drei Affen, ne? Nicht hören, nicht sehen, nicht sprechen. Wir sind ja sehr bemüht, individuell, sozial, kollektiv, sozusagen den bisherigen Status quo, der uns Sicherheit versprach, aufrechtzuerhalten mit den alten Mitteln.
Genau.
Ja, also
Gegenwartsverlängerung ist das, ja.
Gegenwartsverlängerung, also ob man nun nach Krieg guckt oder ob man nun auf die Finanzmärkte guckt oder ob man in die Schulen guckt, wo also noch mehr kognitive Bildung sozusagen den Schritt für die Jugend ermöglichen soll, ist eigentlich egal. Oder ob man in die Beziehungen guckt, also in unsere Privatsphäre, wo man versucht, nun also irgendwie noch die Sache hinzukriegen. Wann kommt denn in deiner Erfahrung so etwas wie die Bereitschaft auf, sich wirklich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Zukunft sein kann? Also nicht, wie Zukunft kontrolliert und bewältigt werden kann, sondern wie Zukunft sein kann und sein sollte. Also so etwas wie eine Vision von dem, wohin wir eigentlich uns entwickeln wollen.
Also ich sage mal, der Schwerpunkt liegt für mich im ersten Schritt nicht auf der Zukunftsvision, sondern erstmal darauf zu verstehen, wo stehen wir, wer sind wir, was war nochmal die Wertschöpfung, was wollten wir, wofür gibt es uns nochmal? Ach, wir wollten stationäre Gesundheit hier organisieren. Wie viel Gesundheit kommt da eigentlich hinten bei raus? Wo kriegen wir das gut hin und wo kriegen wir es nicht hin? Sich das erstmal zu vergegenwärtigen, das macht unglaublich. Und dann, wenn man das Gefühl hat, zu verstehen, warum drehe ich hier eigentlich den ganzen Tag im Hamsterrad und werde dabei immer erschöpfter und müder oder habe vielleicht auch gar keine Lust mehr auf meinen Job, das nehme ich, das verstehe ich dann zum ersten Mal. Und das ist nicht mein individuelles Problem, sondern das ist hier in unserem System so angelegt. Und wir müssen das anpacken, wir müssen das verändern, wir müssen da neue Türen aufmachen. Das muss ich mir erstmal vergegenwärtigen. Und das.
Langsam, langsam, unterbreche ich dich, weil du bist ja so eine
Ja.
Schnelle. Insofern wage ich das dann auch. Das heißt, wenn ich dich richtig höre, da sind in der ursprünglichen Konstituierung der Organisation, also Visionen enthalten, zu denen man auch sinnvollerweise zurückgehen kann.
Ja, beziehungsweise du brauchst eigentlich nur mal zur Seite zu treten und das wäre nämlich jetzt der nächste Schritt. Wie kommt denn das Neue in die Welt? Also wenn man das dann verstanden hat, übrigens, alles, was jetzt dysfunktional läuft, wir organisieren das hier irgendwie und dann merken wir, so wie wir das hier miteinander machen jeden Tag, bringt das ganz viele Dysfunktionen hervor. Das war mal funktional. Die Unternehmen sind ja nicht alle blöd oder die Mitarbeiter machen das nicht so, weil sie irgendwie nicht intelligenter sind oder so, sondern weil das genau so mal sehr, sehr gut funktioniert hat. In einer Welt, die sich aber verändert, und wir wissen, sie verändert sich gerade sehr schnell, wird etwas, was vorher funktional war, garantiert dysfunktional. Je schneller sich die Welt dreht, desto schneller wird das, was funktional war, dysfunktional. Und das muss man erstmal verstehen. Was ist denn der Unterschied? Was hat sich verändert? Was ist das Neue? Ja, was sozusagen die Ursache ist, warum was gestern noch so gut funktioniert hat, plötzlich gar nicht mehr funktioniert. Das muss ich erstmal verstehen und dann ist das nicht die andere Abteilung schuld oder der Chef schuld oder keine Ahnung, die Geschäftsführerin oder wer auch immer oder mein Kollege, sondern dann merken wir, das ist völlig normal, weil sich durch diese Veränderungsdynamik die Dinge verändert haben, aber wir uns nicht entsprechend mitentwickelt haben. Wir haben viele unserer Prozesse, die Art zu denken, so wie wir zusammenarbeiten, nicht entsprechend mitentwickelt. Und diese Erkenntnis macht eine riesen Tür auf, um erstmal wieder engagiert zu werden. Verstehst du
Gib
das?
mir mal ein Beispiel, damit man das mal versuchen kann, so ein bisschen zu schmecken. Ja, gib mal ein Beispiel.
Ich überlege gerade bei meinen Unternehmen, dann bin ich ja überall, habe ich ja Vertrauenserklärungen unterschrieben, deswegen.
Du kannst es so allgemein machen, dass das ist nicht identifizierbar ist.
Ja, okay. Also, vielleicht führen wir an der Stelle auch noch einen wichtigen Begriff ein. So, was macht man denn? Also, die Unternehmen haben irgendwie ein Problem, die stecken fest. Die wollen dann, weiß ich nicht, Organisationsentwicklung, die wollen organisationale Resilienz, die rufen an, weil sie eigentlich schon irgendwie eine Idee haben, was da passieren muss. So, dann gucken wir, oder die erste Frage ist mal zu analysieren, worum geht es hier wirklich, wirklich. Und dann muss man schauen, wen man zusammenholt, die Führungskräfte. Es gibt sicherlich immer ein Vorgespräch mit den Führungskräften, aber die sagen dann, hier meine Abteilung und da läuft alles nicht rund und die sind alle gegeneinander und die Hälfte hat innerlich gekündigt und was weiß ich. Also die stecken fest und machen das in der Regel an Personen fest. Ja, wir haben da so 3, 4, 5, 6, die sind so destruktiv und so. Dann guckt man, dass man miteinander innehält, das heißt, dass man Raum aufmacht, dass man sich trifft, dass man idealerweise 1, 2 Tage mal zusammensitzt und nichts anderes macht, als das Hirn anmacht, Herz aufmacht und anfängt intelligent über die Kontexte, in denen man sich täglich arbeitsmäßig bewegt, nachzudenken. Ja, so, und dieses gemeinsame Nachdenken muss ja erstmal angeregt werden. Weil in diesem gemeinsamen Nachdenken zeigen sich natürlich die organisationalen Muster. Das heißt, da merkst du sofort, wer gehört wird, wer weniger gehört wird. Also so wie die miteinander
Umgehen.
umgehen, gehen die natürlich auch in so einem Workshop miteinander um. Deswegen ist das so wichtig, wenn man von da eine, ich sag mal, externe Begleitung zu haben, weil das kann man natürlich an der Stelle ein Stück weit aushebeln und einen Raum aufmachen, wo man einfach jeden hört mit seinem Anliegen, mit seinen Beobachtungen. Und da ist es mir völlig egal, ob das jemand in einem rauen Ton sagt oder ob das jemand, weiß ich nicht, besonders eloquent sagt oder was auch immer, sondern die Menschen, die da sind, sind ja Repräsentanten dafür und die haben die Informationen, um berichten zu können, was aus ihrer Sicht absolut nicht gut funktioniert und welche Auswirkungen das hat. So, und wenn wir das verstanden haben aus den unterschiedlichen Aspekten, wirklich innegehalten haben, dann braucht es über, ich sage immer, das ist ein Dialog. Wir führen einen Dialog. Und in diesen Dialog, aber nur weil wir einen Dialog oder vielleicht auch eine Dialogkultur haben, haben wir noch keine Dialogqualität. Darum geht es. Wie kriege ich in einen Dialog, den wir miteinander führen, das heißt in das gemeinsame Nachdenken, eine wirkliche Qualität?
Also du hast vorhin etwas ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, Hirn und Herz anschalten.
Genau.
So, was heißt denn das Herz anschalten? Also ich erinnere mich an einen Unternehmensberater, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, im Grunde genommen ist alles eine Frage der Kommunikation.
Ja, das ist mir viel zu platt und Entschuldigung, das ist mir viel zu. Alles ist Kommunikation. Wenn ich in ein Unternehmen gehe und frage, was läuft bei euch nicht gut, dann kommt sofort Kommunikation. Ist doch klar.
Nein,
Was
nein,
meinen wir? Was meinen wir mit Kommunikation?
ich meine mit der Qualität der Kommunikation.
Ja.
Also Hirn und Herz.
Hirn und Herz, genau. Aber ich brauche auch eine gewisse Fachlichkeit.
Na klar.
Ich muss Strukturen haben, ich brauche eine Fachlichkeit und ich brauche Menschen, die sich engagieren. Und es geht gar nicht, sich nur mit dem Hirn zu engagieren, sondern du musst irgendwie dabei sein. Du musst die Wertschöpfung, du musst das wichtig finden, was man da jeden Tag tut. Und übrigens, nur wenn man das wichtig findet und wenn man sich dafür engagiert, glaube ich, kann man nur ein glückliches Leben führen. Für mich.
Jetzt kommen wir auf ein spannendes Terrain. Du weißt ja, das ist, ich bin mit solchen Fragen unterwegs. Also Wertschätzung und Wertschöpfung hängen ja sehr eng miteinander zusammen und ohne Wertschätzung wird die Wertschöpfung schwierig. Ist das in der gegenwärtigen Phase, so wie du es jetzt beschreibst? Du beschreibst es ja quasi als einen Prozess der Beratung, aber ist das eine entscheidende Ingredienz, eine entscheidende Zutat, die zwingend notwendig ist, wenn man wirklich zu einer anderen Art des Umgangs mit den gegenwärtigen Herausforderungen kommen will?
Ja, für mich ist der Begriff Wertschätzung schon so wahnsinnig abgenutzt. Wenn ich in so einer Runde frage, wie wollen wir hier zusammenarbeiten, dann sammeln wir immer so Begrifflichkeiten, dann kommt natürlich immer sofort, ja, wertschätzend. Ja, was heißt denn für euch wertschätzend? Ja, respektvoller, respektvoller Umgang. Ja, okay. Dann sage ich, was heißt denn respektvoller Umgang? Ja, jeder darf ausreden. Dann sage ich immer, das wird für mich schon schwierig. Weil wenn ihr respektvoll zum Beispiel mit meiner Zeit hier umgehen wollt und meinen Kräften, darf hier jeder ausreden, aber nur, wenn er was Neues zu sagen hat. Ja, also ich will nur sagen, diese Wertschätzung, das muss man mir erstmal mit definieren. Und was du gesagt hast, dieser Zusammenhang zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung, den würde ich dreimal dick unterstreichen.
Okay.
Jawohl, das gehört zusammen. Das heißt, ich muss den Wert schätzen von dem, was das Unternehmen in die Welt bringt. Ja,
Genau.
wenn ich
Also
gesundheitlich
mit
doof
einem
finde oder keine Ahnung, wenn ich bei Rheinmetall arbeite, finde ich das total doof und bin keiner Pazifist und dann kriege ich natürlich irgendwie ein Problem. So, ja.
Okay, das heißt, ich muss mit meinem Herzen hinter der Arbeit stehen, die ich tue. Dann tue ich sie besser, als wenn ich das nicht tue.
Ja, nicht nur das. Also ich hab da einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich habe mich ja committed. Ich habe ja gesagt, ja, ich bin dabei, diese Wertschöpfung in die Welt zu kriegen. Dafür trete ich hier jeden Tag an.
Genau.
So. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch unterschrieben, und das mache ich nicht alleine, sondern mit den Menschen, die hier auch jeden Tag antreten, mit denen mache ich das zusammen. Und jetzt kommt die ganz große Verwechslung. Ich muss die nicht alle gern haben. Das ist völlig egal, welchen Charakter die haben. Ja, ich muss die, ich sag mal, gibt bestimmte gewisse Benimmregeln, die ganz günstig sind, damit man das gut zusammen hinkriegt. Aber es geht überhaupt nicht darum, deine Familie oder Freunde oder sonst was. Das sind für mich keine günstigen Begriffe. um zu verstehen, wie Kollaboration gelingt, sondern Professionalität heißt, dass ich mit anderen zusammen, deren Charakter oder sonst was mich gar nicht zu so interessieren brauche, aber mit denen zusammen gemeinsam hinkriege, bestmöglich diese Wertschöpfung in die Welt zu kriegen.
Gut, aber langsam, das ist ja nur dann möglich, wenn ich einen Respekt für die Andersartigkeit
Absolut, genau. Das
meiner
ist zum Beispiel Voraussetzung.
genau.
Genau.
Und das ist, also mein Respekt ist ja ein nicht einfaches Gut zu oder eine nicht einfache Haltung zu erlernen.
Genau.
Also das heißt Wertschätzung, ich schmunzel ein bisschen, weil als ich 2004 das erste Buch dazu, 2006 das erste Buch dazu publiziert hatte, war das ein Begriff, der war sozusagen gar nicht en vogue. Also inzwischen ist er so abgenutzt. Aber das heißt ja, dass man tatsächlich eine bestimmte Auffassung von sich und von der Arbeit, die man tut, in das Miteinander zwischen den Menschen in der Organisation einbringen muss. Früher sagte man eine nicht entfremdete Arbeit. Geht es darum, wieder zu einer Arbeit zu kommen? Also es gibt so einen Slogan, der aus der Findhorn Foundation stammt: Work is love in action. Also Arbeit ist Liebe in Aktion. Ist das völlig abwegig?
Nee, das ist gar nicht abwegig. Das ist natürlich nicht abwegig. Aber du hast jetzt hier ganz große Themen aufgemacht, also Entfremdung der Arbeit und so weiter. Also da haben wir
Ja.
Kosmos, philosophischen Kosmos von Hannah Arendt
Ja.
bis Adorno, den wir da natürlich so angucken können. Und wir können natürlich gucken, was in der Organisation, und das macht total Sinn, und das ist auch durchaus Element meiner Begleitung, dass wir gucken, wodurch entfremdet ihr euch denn? Wodurch, also zum Beispiel kann ich sagen, jetzt wieder, um mal ein praktisches Beispiel zu nehmen, wenn ich mit Menschen arbeite und wir gucken dann genau, was macht ihr denn jeden Tag und warum macht ihr das denn so? Und dann merkst du, da ist wirklich so viel für die Tonne. Also jetzt allein im Gesundheitswesen, was da dokumentiert werden muss, diese ganze Regulatorik, die jetzt kommt, die hat durchaus ihre Berechtigung und durchaus ihren Sinn, aber da gibt es so Kipppunkte. Zu viel Regulatorik und zu viel Dokumentation. Wir haben Pflegenotstand und die Pflegekräfte brauchen 50% ihrer Arbeitszeit, wenn du es genau machen willst, um ihren ganzen Kram zu
Das
dokumentieren.
ist ganz
So.
ähnlich im Schulsektor.
Ja, und dann musst du ja natürlich jemand haben, der das die Dokumentation irgendwie auch nachvollzieht und kontrolliert. Dann musst du für den Kontrolletti brauchst du noch einen Kontrolletti, der die Kontrollettis dann kontrolliert. Und das nennt sich übrigens funktionale Ausdifferenzierung. Das ist ein systemisches Element von Luhmann, kommt das. Der sagt, du pflanzt dann solche Funktionen, die die Unternehmen steuern sollen, und die differenzieren sich aber so weit aus, dass das dann komplett der Wertschöpfung widerspricht. Eine Führung, eine Pflegekraft, die nur noch, also 50% dann nur noch am Dokumentieren ist und nicht mehr beim Patienten ist. Da läuft was grundsätzlich falsch. Und das sind natürlich so Elemente, die dazu beitragen, dass Menschen das, wofür sie mal angetreten sind, nämlich wirklich Patienten zu versorgen, und merken jeden Tag, das gelingt mir gar nicht mehr oder das gelingt mir nur
Genau.
noch zum Bruchteil meiner Zeit, und der Rest, den mache ich für die Tonne. Das hat keine Relevanz für die Wertschöpfung hinten. Dann wird es schwierig. Und das sind so Entfremdungselemente, und die muss man natürlich sich angucken. Und da muss man einen gemeinsamen Umgang mitfinden. Und ich merke, wenn das identifiziert wird, ich frage dann auch immer, wie macht ihr das denn? Und zum Beispiel, wenn man die Hygieneregeln auch bei den Ärzten ernst nimmt, dann kommen die gar nicht mehr ans Patientenbett, weil die sich von morgens bis abends eigentlich nur die Hände waschen. Dann sage ich, wie macht ihr das denn? Ihr versorgt die Patienten ja. Wie macht ihr es denn? Und dann heißt das in unserer Sprache oder in der Organisationsentwicklung, du musst auf die Hinterbühne gucken. Und da gibt es dann Abweichungen von dem, was formal vorne vorgeschrieben ist. Und in diesem Feld muss man sich miteinander verständigen.
Das ist die
Ja,
sogenannte Grauzone.
brauchbare Illegalität ist das. Also
Genau, ja.
brauchbare Illegalität. Und das ist nichts von Feststehendes, also ist nichts Feststehendes, aber sich darüber miteinander zu verständigen und zu gucken, wo ist es total sinnvoll. Und ich sage mir, wenn wir Keime auf Station haben, ist es total sinnvoll, da sind wir hallowach, da müssen wir sofort viel mehr darauf aufmerksam sein, ja, als vielleicht in Zeiten wo das nicht so ist. Also man muss da irgendwie miteinander das austarieren. Und das miteinander austarieren und sich nicht nur an Vorgaben, Regulatorik oder ich sage mal, auch wenn Führungskräfte sich verschanzen hinter den formalen Anforderungen der Organisation, hast du verloren.
Ja, langsam, das ist ja auch wieder eine Frage von Sicherheit, von personaler Sicherheit und Unsicherheit. Und je unsicherer wir sind, also je unsicherer auch als Persönlichkeit wir sind, desto wichtiger sind die Regeln, an denen man meint, sich festhalten zu müssen.
Und das
Also
ist eine Hypothese, die ich nicht teile. Also ich verstehe die und die dysfunktional wirkt in die Organisation, sagen wir. Ja,
genau.
das ist das
Und
Problem.
jetzt kommt aus meiner Sicht noch ein besonderes hinzu, und insofern drehen wir hier, glaube ich, wirklich gerade ein großes Rad, dass die deutsche Kultur ja doch außerordentlich stark regelaffin ist, also sehr stark Regelkonformität im Vordergrund steht und weniger die Lösungsorientierung. Und ja, vielleicht zum Abschluss, weil wir sind ja schon lange miteinander jetzt im Gespräch. Wie geht man denn in einer solchen Situation um zwischen Menschen, die Sicherheit brauchen durch Regeln, und denen, die Lösungsorientierung brauchen oder vorantreiben wollen? Wie kommt man da zu einer stimmigen Kollaboration?
Genau, da gibt es nur eins. Nämlich genau das, da dreht sich unser Kreis wieder an den Anfang, nämlich das regelmäßig gemeinsam innehalten und das immer wieder neu auszuhandeln. Kontextabhängig. Ja, wir können heute sagen, wir machen es so, wenn ich morgen keine auf Station mache, auch da machen wir es aber so, hallo, was von anders. Ja, und wenn ich viele haben, die auch vom Bauchgefühl her haben, sagen, nee, das fühlt sich gar nicht gut an, ja, dann werden wir das miteinander aushandeln. Ja, wie viel Erneuerung brauchen wir? Wie viel Bewahrung brauchen wir? Wie viel Regelhaftigkeit, formale Anforderungen müssen wir erfüllen? Und wie gehen wir auf der Hinterbühne damit um? Und wie tauschen wir uns dazu aus, da wo wir informell das, was formal gefordert ist, gar nicht miteinander umsetzen können, weil zum Beispiel heute 5 Leute krank sind. Ja, oder einer einen Bandscheibenvorfall hat, der ganz wichtig ist und normalerweise den Job macht, aber erst in 3 Monaten wiederkommt. Da werden wir uns irgendwie entsprechend anpassen müssen. Aber das nicht von oben hereingeben, sondern miteinander auszuhandeln, das ist die Aufgabe. Darf ich noch 2 Sachen sagen, die mir ganz wichtig sind? Die größte Aufgabe oder das, was wirklich, wirklich neu ist, ist, wie kommen wir in Organisationen zu Entscheidungen unter Unsicherheit? Das ist das eigentliche Thema. Und das werden wir nicht über formale Regularien in den Griff kriegen. Das ist das New Normal vielleicht. Ja, da kannst du so viel überregulieren, wie du willst. Da wirst du die Unsicherheiten nicht in irgendeiner Form mit einhegen können, sondern deswegen braucht es was anderes. Und wir nennen das einen hermeneutischen Prozess, zu gucken, was ist hier los, was ereignet sich, was funktioniert, was nicht. Und dann interpretieren wir das gemeinsam. Dieses gemeinsame Nachdenken, das muss passieren. Und es gibt nichts, was motivierender ist für Menschen.
Ja, und gemeinsames Nachdenken, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, mit Herz und Verstand,
Ja,
beides,
und
Hirn
noch.
und Herz. Lass mich noch versuchen, einen Gedanken noch zu fassen. Du begleitest eine Organisation, ja? Du wächst, du oder andere, die ähnlich unterwegs sind, wecken so etwas wie die Fähigkeit, sich in einem gemeinsamen Gespräch auf einen neuen Modus, agil nennt man es in der Ingenieurskunst, also auf einen agileren Modus einzuschwingen, dann bist du nicht mehr als Beraterin tätig. Und die Gefahr bei Organisationen ist ja immer, dass sie wieder zurückfallen in den ursprünglichen Modus. Gibt es da Erfahrungen, dass das Zurückfallen nicht passiert? Und wenn ja, was sind die Erfolgsbedingungen?
Also, Organisationen neigen dazu, alles, also zum Beispiel, wie denken wir gemeinsam über solche Kontexte nach? Okay, jetzt haben wir jetzt verstanden, dann tun wir das. Und hast ja das Label hast du ja schon genannt, das machen wir jetzt agil. So, ist dann agil. Und dann fängt man an, das irgendwie in eine Methode zu packen. Das wird dann methodisiert man das, ja? Also dann, und dann versucht man, und das ist übrigens absolute Überforderung, gerade vieler Organisationen, dann arbeitet man nur noch, also dass man formalisiert das, ja, was gerade uns so geholfen hat, weil es so informell war, fängt man an zu formalisieren. Und dann greift die Methode und jede Methode verhindert das gemeinsame Nachdenken. Das ist total wichtig zu erkennen. Du gehst in Organisationen, die machen sogenannte Retros. Das heißt, die gucken nach einem gewissen Arbeitsprozess, gucken die gemeinsam drauf, was hat funktioniert, was nicht. Das ist super. Aber diese Retros, die funktionieren überhaupt nicht mehr, weil die sagen, ja, jetzt müssen wir eine Retro machen und dann hast du 5 Stichpunkte bei der Retro und dann muss ein Haken dran. Wirklich, wirklich, das als gemeinsamen Forschungsraum zu nutzen, passiert häufig nicht mehr, weil man versucht dann nur noch diese Methode abzuarbeiten. Verstehst du den Unterschied?
Ich verstehe den Unterschied sehr wohl. Das heißt ja im Klartext, es braucht eine Bewusstseinsänderung. Es braucht nicht nur eine methodische Änderung oder ein Aufbrechen von Ritualen und Methoden, die sich eingeschliffen haben, sondern es braucht eine Bewusstseinsänderung. Und ich wage jetzt mal eine Formulierung, dass man es nur gemeinsam wuppen kann.
Und noch ein Punkt gehört dazu, der ist der allerwichtigste. Genau, dass alle Methoden verhindern das Nachdenken. Und das Nachdenken muss verknüpft sein mit dem, was will die Organisation eigentlich? Wie kriegen wir unter den aktuellen Bedingungen, die sich ständig verändern, wo wir keine Ahnung haben, in welche Instrumente wir zum Beispiel in der Medizintechnik investieren sollen, wie kriegen wir uns aufgestellt für die Zukunft? Ja, und wie kriegen wir die aktuellen Probleme, die wir gerade haben, irgendwie eingehegt, überwunden, weiterentwickelt? Und das gelingt nur, wenn man innehält, wenn man sich wirklich miteinander versteht, ich selber und auch wir als Abteilung haben immer nur eine begrenzte Rationalität. Wir brauchen ja auch die anderen. Dafür einen Raum aufzumachen, dass da wirklich synergistische Effekte entstehen aus diesem Miteinander, um dann sich so weit auch zurückzunehmen, dass das, was von der Organisation her werden will, sich zeigen kann. Und jetzt sind wir wirklich in einem fast, ich sag mal, in einem wirklich Bewusstseinskultur. Wie gelingt das in einer Organisation mit Menschen, die auch, ich sage mal, mit Bewusstsein sonst nicht so viel Mut haben oder vielleicht nicht so viel meditieren oder so wie wir? Wie gelingt es da, einen Dialograum aufzumachen, wo man erstens aus den Perspektiven der Erfahrungen zusammen synergistische Effekte bekommt und gleichzeitig sich öffnet für das, was in der Organisation werden will? Nur wenn ich keine Ahnung von der Zukunft habe, habe ich überhaupt keine andere Chance, als erstmal alle miteinander irgendwie mir zu vergegenwärtigen oder dass sich das vergegenwärtigt und dann nochmal gemeinsam das Ohr an die Organisation, die Wertschöpfung legt, um zu gucken, was will hier werden und dem ein Stück weit dann auch zu vertrauen.
Ich würde gerne dieses Gespräch, das ja nur ein kleines Feuerwerk von deiner Seite war, würde ich gerne so ein bisschen abrunden, indem ich noch mehr diese Herzdimension oder die immaterielle Wertschöpfung, es gibt ja nicht nur die materielle Wertschöpfung, sondern es gibt ja auch die immaterielle Wertschöpfung. Was würdest du denn, wenn du eine Botschaft hast, die so das Herz anspricht, den Menschen sagen wollen, die in Organisationen mit diesen wahnsinnig komplexen Veränderungen konfrontiert sind. Was wäre deine Botschaft an deren Herz?
Ich glaube, an das Herz ist wirklich halt inne und horch, was die Organisation will. Was will werden? Was will, welche Wertschöpfung, für welche Wertschöpfung trittst du an? Was will durch dich und durch uns hier eine Organisation in die Welt?
Okay, ich mache jetzt mal gerade einen ganz steilen, nochmal einen ganz steilen Einwurf. Das wünsche ich mir im Moment zum Beispiel für die NATO.
Ja, absolut. Absolut.
Was
Absolut.
ist sie, was will sie in die Welt bringen? Frieden?
Genau, Für was war sie mal angetreten?
Genau.
Welche Bedingungen haben sich verändert? Warum das, wie wir es damals gemacht haben, heute gar nicht mehr funktioniert? Ja? Und was sind wir heute? Was will heute durch uns und was könnte auch durch uns in die Welt? Und dann, also das ist natürlich, das ist für alle Organisationen so wahnsinnig relevant. Ich glaube, dass das Überleben dieses Planeten davon abhängt, ob wir in der Lage sind, Organisationen zu befähigen. Organisationen sind immer Kollaborationen, heißt immer Menschen, die was zusammen tun, zu befähigen, miteinander in eine Dialogqualität zu kommen, die tatsächlich zukunftsfähig ist.
Okay. Gut, liebe, ich danke dir für das Feuerwerk und die vielen Anregungen in einem wirklich, wirklich schwierigen Bereich. Und wir haben mit diesem Gespräch, haben wir den Raum der Fragestellung Vergänglichkeit natürlich ganz stark ausgeweitet in diese unglaubliche Wandlungsdynamik, die wir gegenwärtig überall haben. Also, vielen Dank, Susanne Leithoff, nach Wiesbaden.
Danke dir, liebe
Okay.
Barbara.